herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Aus gegebenem Anlass beschäftigen wir uns in der heutigen Folge mit einem Gerichtsurteil des Obersten Gerichtshofs, das es vor einer Woche, also Anfang Juni 2024, in die Schlagzeilen geschafft hat und von vielen als richtungsweisend bezeichnet wurde. Da titelt auch der sonst so kühle Oberste Gerichtshof auf seiner Website recht markig: Beteiligung am Shitstorm kann teuer werden. Ich habe mir das betreffende Urteil des Obersten Gerichtshofs für Sie durchgelesen und möchte es in dieser Podcast-Folge etwas analysieren. Zum Schluss würde ich auch gern ein bisschen darauf eingehen, wie ich das Urteil bewerte, welche Fragen es beantwortet hat und welche Fragen es noch offen lässt. Vorneweg würde ich aber gern auch zum Ausdruck bringen, dass es mich wirklich freut, dass auch solche rechtliche Themen es in die Schlagzeilen schaffen. Ich finde es wirklich sehr wichtig. Urteile sind natürlich primär mal dazu da, Streit zwischen konkreten Parteien zu schlichten, aber sie dienen natürlich auch dazu, die breite Öffentlichkeit über die aktuelle Rechtslage und neue Rechtsentwicklungen zu informieren. Das Recht sollte ja nicht etwas sein, das mysteriös und unaufgeklärt über unseren Köpfen schwebt und jeden wie einen Blitz treffen kann, sondern eigentlich vielmehr klare und transparente Regelungen vorgeben, wie wir uns gemeinsam in unserer Gesellschaft verhalten wollen. Dafür muss das Recht verständlich und leicht zugänglich sein. Dementsprechend ist es ja auch Ziel meines Podcasts, rechtliche Regelungen auch jenen Leuten näher zu bringen, die sich nicht alltäglich damit beschäftigen. Da tut eine gewisse mediale Aufmerksamkeit für neue gerichtliche Entscheidungen natürlich gut. Worum geht's jetzt eigentlich in der Shitstorm-Entscheidung des Obersten Gerichtshofs? Beginnen wir mal mit dem Sachverhalt. Der Kläger in unserem Verfahren ist ein Polizist. Er war im Februar 2021 bei einer Demonstration gegen Covid-19-Maßnahmen im Einsatz und wurde dabei fotografiert bzw. gefilmt. Ein Dritter, also nicht der Beklagte in unserem Verfahren, hat das aufgezeichnete Video des Polizisten auf Facebook mit folgendem Begleittext veröffentlicht: Lass dieses Gesicht des Polizisten um die Welt gehen. Dieser Polizist eskalierte bei der Demo in Innsbruck, ein 82-jähriger unschuldiger Mann wurde zu Boden gerissen, verhaftet und stundenlang verhört. Dieser Polizist ist schuldig. Tatsächlich war es aber so, dass der abgebildete Polizist nur Glied einer polizeilichen Absperrkette war und an der Amtshandlung gegenüber dem 82-jährigen Mann überhaupt nicht teilgenommen hat. Der Beklagte teilte aber dieses Ursprungsposting auf seinem eigenen Facebook-Profil aus einem gewissen Unmut über dieses Vorgehen und nahm dabei in Kauf ein Bild des Klägers samt dem herabsetzenden Text, ohne Prüfung auf den Wahrheitsgehalt in Umlauf zu bringen. Der Beklagte hat das Posting selbst wieder gelöscht, es war aber jedenfalls 6 Tage online. Man kann nicht mehr genau sagen, wie viele Facebook-Freunde dieses Posting des Beklagten tatsächlich erreicht hat. Der Kläger konnte aber zumindest 406 Personen ausfindig machen, die auf ihren Facebook-Profilen genau diesen Ursprungsbeitrag ebenfalls geteilt hatten. Unter den Postings fanden sich dann mehrere abschätzige Kommentare. Beispielsweise die folgenden, die ich jetzt zitiere: Sicher so ein Wichser, der nur in der Uniform stark ist. Weg mit diesem scheiß Polizist. Psychopathischer Wichser. Diese Kommentare empfand der Kläger als herabwürdigend und beschämend. Außerdem wurde er von Freunden und von mehreren Polizeikollegen auf das Posting angesprochen. Sein ehemaliger Postenkommandant fragte bei ihm nach, was da bei diesem Einsatz los gewesen sei, und auch seine Mutter wurde von verschiedenen Personen auf das Posting angesprochen. Es dauerte ungefähr ein halbes Jahr an, dass der Kläger immer wieder auf diese Angelegenheit angesprochen wurde. Es steht aber nicht fest, ob jene Personen, die ihn darauf angesprochen haben, das Posting auf der Facebook-Seite des Beklagten oder bei einem anderen gesehen haben. Für den Kläger war die ganze Situation natürlich sehr belastend. Er hatte ständig das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen und hat auch sehr viel Zeit und Mühe investiert, auszuforschen, wer das Posting geteilt hat. Wie kam es jetzt zur Klage an sich? Der Polizist hat zunächst mal über seinen Anwalt, den Beklagten und auch andere Personen, die das Posting geteilt haben, angeschrieben. Eine abschließende außergerichtliche Einigung konnte dabei nicht erzielt werden. Der Beklagte bezahlte aber zumindest mal 650 Euro. Daraufhin hat der Kläger ein sogenanntes medienrechtliches Entschädigungsverfahren eingeleitet. Super spannendes Thema, da fällt mir auf, das wäre auch mal einen eigenen Podcast wert. Jetzt möchte ich aber nicht allzu tief in das Thema reingehen. Nur so viel fürs Verständnis, dieses medienrechtliche Entschädigungsverfahren dient dazu, bei Persönlichkeitsverletzungen in Medien dem Geschädigten eine Entschädigung zuzusprechen und ist im Strafverfahren nachgebaut. Warum überhaupt Medienrecht? Jeder Inhaber einer Facebook-Seite, die er auch selber gestalten kann, gilt als deren Medieninhaber. Somit war der Beklagte beim Teilen des gegenständlichen Postings auch ein Medieninhaber und dementsprechend kann man ein solches medienrechtliches Verfahren anstrengen. Im medienrechtlichen Verfahren hat das zuständige Landesgericht dann festgestellt, dass der Beklagte durch dieses Posting den Tatbestand der üblen Nachrede verwirklicht hat, weil er den Kläger unrichtigerweise einer Straftat, nämlich eines Amtsmissbrauchs, bezichtigt hat. In diesem medienrechtlichen Verfahren hat das Gericht dem Kläger eine Entschädigung in der Höhe von 650 Euro für die Kränkung, die er durch das Posting erlitten hat, zugesprochen. Soweit sich aus dem Urteil ergibt, hat der Beklagte diese 650 Euro aber noch nicht bezahlt. Mit seinen weiteren Ansprüchen richtet sich der Kläger jetzt an das zuständige Zivilgericht. Was möchte er noch erreichen? Da hat er mehrere Klagebegehren formuliert. Als erstes hätte er vom Beklagten gern einen Widerruf, der auch auf Facebook veröffentlicht werden muss. Dann zweitens eine Feststellung, dass er gegenüber dem Beklagten nicht verpflichtet ist, bekannt zu geben, welchen Gesamtschaden er gerne geltend machen möchte. Drittens möchte er im Rahmen einer sogenannten Stufenklage zunächst eine Auskunft vom Beklagten, wie viele Personen sein Posting erreicht hat und wie lange es online war, damit er seinen Schadenersatzanspruch genau beziffern kann. Sollte er diese Auskunft nicht erhalten, macht er ersatzweise eine Entschädigung von 1400 Euro für die Veröffentlichung seines Bildes samt Begleittext geltend. Auf dem Bild sei er trotz Tragens einer FFP2-Maske sowohl für seine Bekannten als auch für jene Personen, mit denen er bereits dienstlich Kontakt gehabt habe, erkennbar gewesen. Außerdem möchte er gemäß dem vierten Klagebegehren weitere 1600 Euro wegen rechtswidriger Datenverarbeitung. Was sagt der Beklagte zu dieser Klage? Er wendet sich gegen sämtliche Klagebegehren. Er hat zwar dieses Posting geteilt, aber auch wieder gelöscht. Den genauen Text habe er gar nicht wahrgenommen, um eine Verletzung der DSGVO oder des Datenschutzgesetzes nicht zu vertreten. Er habe nicht absichtlich, sondern äußerstenfalls und zugegebenermaßen bei Teilung des Postings fahrlässig gehandelt. Deshalb habe er ja auch schon 650 Euro bezahlt. Der Kläger müsse sich außerdem anrechnen lassen, was er von anderen Personen, die ebenfalls das Posting geteilt haben, bereits erhalten hat. Sollte sich ein Schneeballeffekt ereignet haben, was er prinzipiell bestreitet, so sei dies auf das Ursprungsposting und nicht auf sein Posting zurückzuführen und der Kläger werde nachzuweisen haben, dass und konkret zu welchem Zeitpunkt er von dritten Personen auf das Video angesprochen worden und dies auf das Posting des Beklagten selbst zurückzuführen sei. Die Vorgehensweise des Klägers sei generell sittenwidrig und rechtsmissbräuchlich. Das Erstgericht gelangte zu folgendem Urteil. Dem ersten Klagebegehren gab das Gericht statt und verpflichtete den Beklagten zum Widerruf der Behauptungen als unwahr und zur Veröffentlichung dieses Widerrufs für die Dauer von einem Monat auf seinem Facebook-Profil. Das Feststellungsbegehren und die Stufenklage wies es ab hinsichtlich des Eventualzahlungsbegehrens von 1400 Euro wegen der Bildnisverletzung und zusätzlich des vierten Klagebegehrens der 1600 Euro wegen Verletzung des Datenschutzes sprach das Gericht insgesamt 450 Euro zu. Das Mehrbegehren von 2550 wurde also abgewiesen. Beide Parteien waren mit diesem Urteil nicht einverstanden und brachten jeweils eine Berufung ein. Der Kläger richtete sich gegen die Abweisung der Stufenklage und seines weiteren Zahlungsbegehrens. Der Beklagte wendete sich dagegen, dass er 450 Euro zahlen müsse. Die anderen Punkte, also der Widerruf und die Veröffentlichung bzw. die Abweisung des Feststellungsbegehrens, erwuchsen damit in Rechtskraft. Das Berufungsgericht wies diese beiden Berufungen jeweils ab. Es war der Überzeugung, dass dem Kläger kein Auskunftsanspruch für die Stufenklage zusteht, das Gericht sowieso nach freier Überzeugung einen Schadenersatzbetrag festlegen darf und der mit den 450 Euro richtig bemessen worden sei. Gleichzeitig erklärte das Berufungsgericht die ordentliche Revision an den obersten Gerichtshof für zulässig, weil noch Rechtsprechung zum Thema der Anrechnung von in einem Medienverfahren zugesprochenen Entschädigungen auf Ansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz und der DSGVO fehlt und weil es überhaupt begrüßenswert wäre, wenn der UGH mal dazu Stellung nimmt, ob Teilnehmer an einem Shitstorm solidarisch füreinander haften. Die Möglichkeit der Revision an den obersten Gerichtshof ergreifen beide Parteien. Der UGH gibt so dann dem Kläger recht und spricht aus, dass 450 Euro zu wenig sind und er die vollen begehrten 3000 Euro bekommt. Schauen wir uns an, wie der UGH diese Entscheidung begründet. In der Begründung merkt man gleich, dass der UGH richtig Lust hatte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Er führt da auch über den konkreten Einzelfall hinausgehend ein paar spannende Dinge an. Er beginnt einmal damit festzustellen, dass sowohl eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild vorliegt, als auch ein Datenschutzverstoß. Aus meinen bisherigen Podcast-Folgen wissen Sie ja schon, dass eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild vorliegt, wenn ein Foto oder ein Video einer Person veröffentlicht wird und damit in deren berechtigte Interessen eingegriffen wird. Ein Eingriff in solche berechtigten Interessen liegt insbesondere dann vor, wenn der abgebildeten Person zu Unrecht ein ehrenrühriges oder gegen die guten Sitten verstoßenes Verhalten vorgeworfen wird. Und genau das haben wir im konkreten Fall. Das wird vom Beklagten zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht mehr bestritten. Darüber hinaus wissen wir auch, dass Fotos und Videos einer Person personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzes darstellen. Zur Veröffentlichung solcher personenbezogenen Daten müsste ich mich wieder auf eine Rechtsgrundlage stützen können. Der Beklagte hat aber auch gar nicht bestritten, dass auch ein Datenschutzverstoß vorliegt. Außerdem wissen wir auch schon, dass bei solchen Verstößen nicht nur materielle Schäden ersetzt werden, also Schäden, die sich im eigenen Vermögen ereignen, sondern auch immaterielle Schäden ersatzfähig sind. Immaterielle Schäden sind die nachteiligen ideellen Folgen, die ich erleide, also beispielsweise eine Rufschädigung und eine empfindliche Kränkung. Beim urheberrechtlichen Schadenersatz fordert die Judikatur für einen solchen immateriellen Schaden bisher, dass die Kränkung über den normalen Ärger bei einer Urheberrechtsverletzung hinausgeht. Aus der neuesten Judikatur des EuGH wissen wir, dass bei den Datenschutzverstößen keine Bagatellgrenze mehr eingezogen wird. Da muss man also keine Erheblichkeitsschwelle überspringen, um einen solchen immateriellen Schadenersatz geltend machen zu können. Wie ganz generell im Schadenersatzrecht brauchen wir aber auch in diesem Fall eine kausale Verursachung des Schadens, den wir geltend machen wollen. Kausalität bedeutet einfach erklärt, der Schaden ist eingetreten, weil der Beklagte ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelegt hat. Diesen kausalen Zusammenhang bestreitet jetzt der Beklagte, indem er im Verfahren vorbringt, es ist nicht einmal sicher, ob auch nur eine Person sein geteiltes Posting gesehen hat. Die ganzen Leute, die den Kläger auf das Posting angesprochen haben, könnten das ja auch auf jeder x-beliebigen anderen Facebook-Seite, die das Posting geteilt hat, ebenso gesehen haben. Wir wissen ja, dass das Posting zumindest ca. 400 Mal auch geteilt wurde. Normalerweise ist es Aufgabe des Klägers, der einen Anspruch stellt, diese Kausalität und den Kausalitätszusammenhang auch nachzuweisen. Wie geht der UGH mit diesem Einwand um? Zunächst definiert er mal, was man überhaupt unter einem Shitstorm versteht. Dazu zieht er ein Lexikon zu Rate und definiert es als Sturm der Entrüstung im virtuellen Raum mit zum Teil beleidigenden Äußerungen gegen eine Person. Erst bei einer Beteiligung einer für den Betroffenen zumeist nicht oder jedenfalls nicht exakt erfassbaren Menge an Teilnehmenden kann man von einer massenhaften im Internet geäußerten Empörung sprechen. Der Betroffene wird quasi hagelartig von vielen Menschen in Form einer zumeist anonymen Masse angegriffen. Ein Einzelner kann einen Shitstorm vielleicht lostreten, ihn mitverursachen oder daran teilnehmen, aber alleine bewirken kann er ihn nicht. Die Frage der zweifelhaften Verursachung eines Schadens durch mehrere Personen, die gemeinsam zusammenwirken und jeder für sich alleine rechtswidrig handelt, ist aber keine neue. Da gibt es schon ein paar rechtliche Konzepte, damit richtig umzugehen und die präsentiert der oberste Gerichtshof. Das erste Konzept ist jenes der sogenannten alternativen Kausalität. Ich erkläre es Ihnen anhand eines möglichst plakativen Beispiels. Drei Gangster legen sich gemeinsam auf die Lauer, um ihr Opfer zu erschießen. Jeder hat eine Pistole in der Hand, das Opfer kommt um die Ecke, alle drücken ab, einer trifft. Man kann schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, wer der drei tatsächlich getroffen hat, und jeder der Schützen behauptet, es wäre einer der anderen gewesen, der getroffen habe. Selber habe man den Tod nicht verursacht. Keine nachweisbare Kausalität, keine Strafe. Da werden Sie sich jetzt sagen, naja, so kann es ja wirklich nicht sein und so ist es ja tatsächlich auch nicht. Es genügt nämlich, dass jeder der Schützen in höchstem Maß gefährlich agiert hat und der Schadenseintritt adäquat war, also man damit rechnen musste, dass das Opfer stirbt. Das Risiko der Unaufklärbarkeit der tatsächlichen Kausalität müssen dabei alle drei Täter gemeinsam tragen, alle haben kausal gehandelt. Ein ganz ähnliches Konzept ist jenes der kumulativen Kausalität. Dafür müssen wir unser Ausgangsbeispiel etwas adaptieren. Alle drei Gangster schießen auf das Opfer und alle drei treffen ihn auch tödlich. Vor Gericht sagen dann alle drei, naja, selbst wenn ich nicht da gewesen wäre und nicht geschossen hätte, hätten ihn ja die anderen zwei erschossen. Ich habe den Tod nicht kausal verursacht, weil der ja auch ohne mich eingetreten wäre. Auch dieses Argument lassen die Gerichte nicht gelten, nehmen natürlich sehr wohl eine Kausalität an mit der Begründung, selbst wenn die anderen zwei nicht da gewesen wären, hättest du ihn ja mit deinem Schuss ohnehin umgebracht. Deshalb liegt jedenfalls eine Kausalität vor. Drittes Konzept ist dann jenes der sogenannten summierten Einwirkungen. Stellen Sie sich folgenden Fall vor, den es tatsächlich in den 80er Jahren gegeben hat. Sie haben einen Wald. Rund um diesen Wald herum gibt es mehrere Industriebetriebe, die alle Schadstoffe ausstoßen. Ihr Wald wird durch die Summe dieser Schadstoffe geschädigt. Die Luftverschmutzung eines einzelnen Betriebs allein hätte aber nicht ausgereicht, um eine Schädigung herbeizuführen. Auch diesen Fall haben die Gerichte so entschieden, dass sie gesagt haben, ohne den Beitrag eines jeden einzelnen Industriebetriebs wäre der Gesamtschaden nicht eingetreten. Alle haften gemeinsam für den eingetretenen Schaden, auch wenn der Einzelne allein nicht zur Schädigung ausgereicht hätte. Diese drei juristischen Konzepte verknüpft der OGH jetzt miteinander und kommt zum Schluss, dass alle Teilnehmenden des Shitstorms solidarisch für den Schaden haften müssen. Die Teilnehmer des Shitstorms können sich also nicht darauf hinausreden, dass nicht klar bewiesen ist, welchen konkreten Einfluss ihr Posting hatte. Sie sollen sich auch nicht darauf hinausreden können, dass wenn sie als Einzelner nicht teilgenommen hätten, der Schaden ja genauso groß gewesen wäre. Das hätte nämlich letztlich die untragbare Konsequenz, dass je mehr Personen sich am Shitstorm beteiligen, umso weniger der Einzelne haftet, obwohl die Wirkung des Shitstorms ja mit jedem Teilnehmer umso heftiger und negativer für den Betroffenen wird. Außerdem standen die Äußerungen im Posting nicht alleine für sich, sondern beinhalteten ja auch den Aufruf, das um die Welt gehen zu lassen und weiter zu teilen. Das Unaufklärbarkeitsrisiko der Verursachung der negativen Folgen muss dabei jeder einzelne Teilnehmer des Shitstorms tragen, weil jeder auch konkret gefährlich gehandelt hat. Der zweite große Kernpunkt dieser Entscheidung ist jener der Solidarhaftung. Bei mehreren Verursachern eines Schadens stellt sich nämlich immer die Frage, ob jeder nur für seinen Anteil haftet oder für den Gesamtschaden. Ein Beispiel dazu, drei Personen haben insgesamt einen Schaden von 3.000 Euro verursacht. Jetzt geht es um die Frage, kann ich jeden einzelnen der drei nur auf 1.000 Euro verklagen oder kann ich jeden auf die volle Summe 3.000 Euro klagen? Und derjenige, der den Gesamtschaden von 3.000 Euro ersetzt hat, muss sich dann im Innenverhältnis mit den anderen beiden Verursachern zu einem internen Ausgleich abstimmen. Sie können sich sicher vorstellen, dass dieses Konzept der solidarischen Haftung ein großer Vorteil für den Kläger ist. Er muss nämlich nur einen Schädiger finden, von dem er den ganzen Schaden verlangen kann, und ich muss den anderen Schädigern nicht mehr hinterherjagen. Voraussetzung für eine solche solidarische Haftung ist es nun, dass mehrere Schädiger gemeinschaftlich zum Schaden beigetragen haben und dass die Anteile des einzelnen Schädigers am Gesamtschaden nicht bestimmt werden können. Diese beiden Kriterien sieht der OGH als erfüllt. Eine Gemeinschaftlichkeit nimmt er nämlich schon dann an, wenn ein bestimmtes Vorhaben gemeinschaftlich durchgeführt wird, selbst wenn kein Einvernehmen über die Schädigung an sich gegeben ist. Lass dieses Gesicht des Polizisten um die Welt gehen, das ist quasi das gemeinsame Vorhaben. Die Anteile des Einzelnen an der Schädigung durch den Shitstorm lassen sich nach dem OGH in diesem Fall auch nicht bestimmen. diese Mixtur aus alternativer Kausalität, kumulativer Kausalität und der summierenden Einwirkung, die ich vorher in den Beispielen erklärt habe, zeichnet den Shitstorm in diesem Fall aus und lässt dementsprechend die Schadensanteile nicht bestimmbar machen. Die Konsequenz daraus? Jeder Teilnehmer des Shitstorms haftet für den Gesamtschaden. Vom Geschädigten sei nicht mehr abzuverlangen, als dass er behauptet und belegt, Opfer eines Shitstorms geworden zu sein, an dem sich der konkret belangte Schädiger rechtswidrig und schuldhaft beteiligt hat. Wer sich an einem Shitstorm beteiligt, muss also damit rechnen, dass er den Gesamtschaden gegenüber dem Opfer vorweg leisten muss und sich in der Folge der Mühe der Aufteilung des Ersatzes unter den anderen Schädigern unterziehen muss. Das Risiko der Uneinbringlichkeit bei einzelnen Schädigern und die Schwierigkeit, die anderen Schädiger überhaupt erstmal ausfindig zu machen, ist dabei im Wesentlichen auf die Schädiger verlagert. Der OGH ist da der Meinung, dass die einzelnen Poster, die zumindest ja teilweise untereinander vernetzt sein werden, besser die anderen Schädiger ausfindig machen können. Ein spannender Aspekt bei dieser Beurteilung als Solidarhaftung ist jetzt jener, dass der Kläger eigentlich erkennbar seinen Gesamtschaden in Einzelbeträge aufgeteilt hat. Der Kläger hat beim Beklagten also gar nicht den Gesamtschaden geltend gemacht, sondern einen Anteil daran. Er macht ja beim Beklagten 3.000 Euro geltend, hat außergerichtlich schon 650 erhalten und weitere 650 wurden ihm im medienrechtlichen Entschädigungsverfahren zugesprochen. Der OGH weiß das und weist auch darauf hin, dass ihm weitere Verfahren bekannt sind, in denen derselbe Kläger gegen andere Teilnehmer des Shitstorms zumindest 2.000 Euro Schadenersatz geltend macht. So rechnet der OGH vor, dass der Kläger anscheinend von einem Gesamtschaden von mehr als 800.000 Euro ausgeht, wenn es ja zumindest mal 400 Leute gab, die daran teilgenommen haben. Zur tatsächlichen Höhe des Gesamtschadens äußert sich der OGH aber eigentlich gar nicht. Alles, was er sagt, ist, in Anbetracht der 650 Euro, die du vom Beklagten schon bekommen hast und der weiteren 650 Euro, die dir im medienrechtlichen Verfahren zugesprochen wurden, ist es unzweifelhaft, dass du aufgrund der Kränkung, die dir widerfahren ist durch diese Postings, zumindest weitere 3.000 Euro zustehen. Mehr hat der Kläger gar nicht begehrt. Es wäre ein Beklagten gewesen, nachzuweisen, dass der Kläger schon von dritter Seite, also von anderen Schädigern, weitere Schadenszahlungen erhalten hat. Der OGH führt weiters aus, dass es für den Kläger nicht notwendig ist, seine Ansprüche aufzugliedern in Ansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz und Ansprüche nach dem Datenschutzgesetz, die ja jeweils darauf gerichtet sind, einen immateriellen Schaden durch die Schädigung des Rufs des Klägers, dessen Kränkung und der dadurch bewirkten Ängste und Sorgen auszugleichen. Die Entschädigung aus dem medienrechtlichen Verfahren müsste er sich darauf anrechnen lassen. Wichtig zu betonen ist, und das macht der OGH auch ausdrücklich, dass der immaterielle Schaden immer nur eine Ausgleichsfunktion hat und keinesfalls eine Straffunktion oder eine abschreckende Funktion. Über den tatsächlich erlittenen Schaden darf der Schadenersatz also nie hinausgehen. Was können wir jetzt für die Zukunft aus dieser Entscheidung mitnehmen? Der Shitstorm in diesem konkreten Fall löst eine solidarische Haftung all jener aus, die sich am Shitstorm beteiligt haben. Der tatsächliche Gesamtschaden des Klägers bleibt offen. Der OGH sagt nur aus, dass die vom Kläger begehrten 3.000 Euro selbst unter Anrechnung der Vorerhalte und der Entschädigung aus dem medienrechtlichen Verfahren jedenfalls und unzweifelhaft zustehen. Welchen darüber hinausgehenden Schaden der Kläger noch geltend machen dürfte, erfahren wir aus dem Urteil nicht. Diese Entscheidung des OGH kann man ganz bestimmt als richtungsweisend bezeichnen. Ich wäre aber trotzdem vorsichtig, ob man die Erkenntnisse aus diesem Urteil jetzt wirklich über jeden anderen Shitstorm drüber stülpen kann. Warum? Was die Gerichte hier zu beurteilen hatten, ist ja fast schon ein Bilderbuchfall einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild und einer Datenschutzverletzung. Es steht ganz klar fest, dass der abgebildete Polizist die ihm im Begleittext vorgeworfene Straftat nicht begangen hat und dass dieser Vorwurf in seine berechtigten Interessen eingreift. Außerdem zeichnet sich der gegenständliche Shitstorm dadurch aus, dass wirklich jeder Teilnehmende exakt dasselbe Bild mit exakt demselben Begleittext teilt und der Begleittext auch noch dazu aufruft, das gegenständliche Posting weiter zu verbreiten. Dadurch wird recht eindeutig dieses Element des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens der Teilnehmer des Shitstorms verwirklicht, dass man dann auch eine Solidarhaftung annehmen kann. Aber überlegen Sie mal, laufen Shitstorms wirklich immer so ab? In meiner Erfahrungswelt spielen sich Shitstorms ja ganz häufig in den Kommentarspalten von Postings auf Social Media ab. Da wird dann der Inhalt des Postings kritisiert, ganz egal, ob der Inhalt selbst vom Poster stammt oder über andere Ereignisse berichtet. Viele, die in den Kommentarspalten dann ihre Empörung zum Ausdruck bringen, schaffen es innerhalb der Grenzen ihrer Meinungsäußerungsfreiheit zu bleiben. Andere schießen aber über diese Grenzen hinaus und verbreiten Gewaltaufforderungen oder erhebliche Ehrbeleidigungen in den Kommentaren. Am Shitstorm haben sich, zumindest aus meiner Sicht, alle diese Personen beteiligt. Die einen haben sich rechtmäßig beteiligt, weil Kritik und Empörung ja an sich zulässig sind. Die anderen sehr wohl rechtswidrig, wenn sie bedrohen und beleidigen. All diese Leute finden auch an einem einheitlichen digitalen Ort zusammen, um dort ihre Empörung auszudrücken. Anders als in unserem Ausgangsfall gibt es aber hier individuelle Äußerungen eines jeden Kommentators und nicht eine vereinheitlichte Message, die von allen geteilt wird. Es fehlt auch, zumindest explizit, dieses gemeinsame Vorhaben, lasst uns zusammenwirken, um das um die Welt herumzutragen. In solchen Fällen von Shitstorms bin ich sehr skeptisch, ob man da auch dieses jetzt etablierte Prinzip der Solidarhaftung aufrechterhalten kann. Es könnte ja sowieso nur jene Kommentatoren betreffen, die einen rechtswidrigen Inhalt verfassen. Aber eigentlich denke ich schon, dass man da jede Äußerung individuell beurteilen muss und auch einen individuellen Schadenersatz zusprechen muss. Wiewohl ich natürlich schon verstehe, dass für den Betroffenen ein Gesamtschaden entsteht und die einzelnen Äußerungen in ihrer Auswirkung auf den Betroffenen ganz schwer voneinander abzugrenzen sind. Für Betroffene wird da der neue § 16 ECG, der auf den gegenständlichen OGH-Fall noch nicht zur Anwendung gekommen ist, weil er nur auf Fälle anzuwenden ist, die sich nach dem 16. Februar 2024 ereignet haben, eine ganz wichtige Rolle spielen. Diese Bestimmung spricht Betroffenen bei erheblichen Ehrenbeleidigungen eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung zu. Das kann dann insbesondere dann relevant werden, wenn wir einen Fall eines Shitstorms haben, wo eben nicht das Recht am eigenen Bild einer anderen Person oder datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt werden. Unterm Strich kann man zusammenfassen, diese neue Entscheidung des OGH ist wirklich ein wichtiger und richtiger Schritt im Umgang mit Shitstorms, die darin bestehen, dass Personen im Internet abgebildet werden und ihnen eine strafbare Handlung unterstellt wird, die sie nicht begangen haben. Hierfür haften dann all jene solidarisch, die dieses Posting teilen. Das ist ein wichtiges Zeichen für Verantwortlichkeit im Netz und dass man nicht unter dem Deckmantel der Anonymität der Masse Verleumdungen im Internet verbreiten darf. Wer daran teilnimmt, haftet im schlimmsten Fall für alle anderen Mittäter mit, muss den Gesamtschaden ersetzen und er muss sich dann langwierig und mühsam bei seinen Mittätern regressieren. Einige offene rechtliche Fragen zu unterschiedlichen Arten von Shitstorms konnte das Urteil allerdings noch nicht klären. Da bleibt es spannend, was die Judikatur noch so bringen wird. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Podcast haben sollten, freue ich mich immer über ein Mail an podcast@ra-zieler.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.